Hallo und herzlich willkommen heute zur 96. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Bevor ich von meiner Reise zu meinem heutigen Interviewgast berichte, möchte ich dich auf ein neues Herzensprojekt hinweisen. Ich habe nämlich gerade begonnen, ein neues Buch zu schreiben. Und anders als bei früheren Buchprojekten bin ich diesmal nicht solo unterwegs, sondern Teil eines kleinen, aber ganz wunderbaren Teams. Mit im Boot sind Mitautor Janek Schumann, seines Zeichens Master of Wine, und die Food- und Reisefotografin Anja Brestel. Das Projekt läuft aktuell unter dem Arbeitstitel Europe's New Wine Wave. Corona-bedingt haben wir den Projektstart um ein Jahr verschieben müssen, in dieser Zeit aber immer wieder an unserem Konzept gefeilt, diskutiert, Dinge verworfen, den Fokus geschärft und jetzt sind wir in den Startlöchern für unser gemeinsames Projekt. Die Reise geht los. Um was wird es gehen? Es wird ein Buch werden, in dem wir genau 101 Winzer porträtieren, Winzer, die stellvertretend für eine junge, kreative und innovative Bewegung auf unserem Kontinent stehen. Eine Bewegung, abseits von Mainstream und Hyperindustrialisierung, frei von Konventionen und Dogmen, getragen vom Grundsatz der Eigenständigkeit und geschmacklichen Diversität. Auf der anderen Seite aber auch eine Bewegung mit dem kritischen Blick auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Ein Blick, der weit über den eigentlichen Herstellungsprozess von Wein hinausgeht und den Respekt im Umgang mit der Natur, ein neues Verständnis von Tradition und Kultur und einen interventionsarmen und ressourcenschonenden Kreislauf umfasst. In den kommenden Monaten sind wir in Europa unterwegs, besuchen diese Winzer, beschäftigen uns mit ihren Ideen, Vorstellungen und Philosophien und natürlich mit ihren Weinen. Wir spannen den Bogen quer über das diverse Europa, verknüpfen verschiedenste Denkansätze mit den jeweiligen regionalen Besonderheiten und reflektieren dabei die wichtigen Themen unserer Weinzeit. Wir drei sind, das spüre ich von Tag zu Tag mehr, ein ganz wunderbares Team und wir freuen uns wahnsinnig auf das, was vor uns liegt. Unsere Reise könnt ihr auf unserem Blog www.newwinewave.com mitverfolgen. Gerne verlinke ich das noch einmal in den Shownotes zu dieser Episode. Riesigen Dank sage ich schon heute an alle, die uns bei diesem Herzensprojekt unterstützen, sowie an unseren Partner, den Westend Verlag in Frankfurt, wo das Buch im Frühjahr 2022 erscheinen wird. Soweit dazu. Nun aber zu meinem heutigen Interviewgast, zu Gerd Bernhard aus Schweigen in der Südpfalz. Er bewirtschaftet den Großteil seiner Rebanlagen im Elsass, also auf französischem Grund und Boden. Das hat ihn und seine Familie geprägt, kulinarisch, kulturell, weltanschaulich und ganz sicher auch persönlich. Für mich ist er einer der stillen Stars der Szene. Ein Mensch mit Tiefe und einem ausgeprägten Sinn für die Zwischentöne im Leben. Ihm sind weder Emotionen noch sinnliches Erleben fremd und doch hat er zugleich auch ein Faible für intellektuellen Scharfsinn und nüchternes Abwägen. Er ist eben ein echter Grenzgänger, hat gelernt, offen und tolerant mit den unterschiedlichen Herausforderungen des Lebens umzugehen, nicht stereotyp, sondern auf seine ganz persönliche Art, empathisch, freundlich, eben südpfälzig. Gerd Bernhard ist ein Mensch, der Persönlichkeit wagt und in Grenzüberschreitungen mehr Chancen als Risiken sieht. Im Grunde seines Herzens ist er nicht nur Familien- und Genussmensch, sondern auch ein überzeugter Europäer. Bühne frei nun für Gerd Bernhard. Los geht's. So, jetzt habe ich den Weg hier in die Pfalz geschafft. Hallo, hallo Gerd, grüße dich.
Hallo Wolfgang.
Fein. Und ich muss gestehen, ich war ja schon oft in der Pfalz, aber so einen weiten Weg hatte ich noch nicht. Sind wir hier eigentlich noch in der Pfalz oder schon mit einem Bein doch in Frankreich?
Ja, hier bei uns im Weingut sind wir natürlich noch in der Pfalz, aber in unserer täglichen Arbeit sind wir oft nicht nur mit einem Bein, sondern mit beiden Beinen schon im Elsass.
Du bist Grenzgänger.
Wir sind hier Grenzgänger, hier im Ort und wir fühlen uns auch so. Die Affinität zum Elsass ist schon sehr groß. Wir können nicht ohne Europa. Das ist ganz wichtig für uns, das Schweigen. Wir hatten vor 10 Jahren 1200-Jahr-Feier. Das heißt, 1200 Jahre gibt es den Ort oder wurde er erst das erste Mal urkundlich erwähnt, Schweigen hier. Und das Motto war, Schweigen, wir sind mitten in Europa. Und wenn wir Bestrebungen Aussagen verschiedener Personen, Politiker, bestimmter Parteien lesen, hören. Das kann hier niemand verstehen an der Grenze, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist. Und gerade jetzt im vergangenen Jahr, als die erste Corona-Welle war und wir hatten ja hier wirklich eine Grenzschließung wieder. Das heißt, es waren 4 Wochen hier die Grenzen total zu, mit Patrouille, mit Kontrollen, auch in der grünen Grenze, also bei Feldwegübergängen, okay, in dem Weinberg, okay, okay, wurde patrouilliert von deutschen Grenzbeamten. Und das war ein ganz mulmiges Gefühl. Also es hat mich zurückversetzt in meine Jugend. Aha, aha. In den 70er Jahren war das auch noch so, bis in die 80er Jahre rein. Wurden hier sehr starke Kontrollen durchgeführt, weil man weiß, dass hier viel mit der RAF damals war. Damals war das so, dass hier viel Grenzverkehr zwischen Axon direkt, das war dieser französische Pendant zur RAF in Deutschland, und die haben viel geschmuggelt, was weiß ich was.
Okay, okay. Und wenn man so an dieser Grenze lebt und auch diese Grenze im Grunde genommen permanent als Winzer überschreitet,
ja,
was macht das mit einem? Wird man da offener als Mensch? Wird man da kulturell sozusagen ein Stück auch fasziniert oder vertraut mit den Nachbarkulturen?
Ja, also es sind zwei Dinge. Geschichtlich gesehen hat der Ort Schweigen schon immer zur Stadt Weißenburg gehört, Wissembourg, heute Elsass. Das wurde dann getrennt nach der Französischen Revolution, ne, fiel ja dann die Pfalz die Schweigen zur Pfalz. Und das war dann der erste Cut, aber kulturell waren wir immer sehr nah am Elsass dran, die Schweigener, auch was den Wein betrifft. Wir waren immer sehr nah am Elsass dran. Das entwickelt sich jetzt zweischneidig. Das Elsass wird immer mehr französisch. Das war nach dem Krieg auch politisch so gewollt, ne, dass die ganze Administration dann auch mit richtigen, echten Franzosen besetzt war. Das fing dann auch über die Amtssprache an. Und es ist halt so, dass die nächste Generation, ich komme noch durch mit Deutsch auf der Administration, auf der Mairie und so weiter. Ne? Wir haben ja viel mit den Behörden auch zu tun, durch die Flächen, die wir in Frankreich haben. Aber die nächste Generation wird das nicht mehr so schaffen. Das heißt, da ist Französisch Pflicht, dass wir Französisch sprechen lernen, weil das Deutsche bzw. das Elsässische im Elsass, das geht sukzessive zurück, die nächste Generation wird das nicht mehr so sprechen. Die sprechen vielleicht auf dem Land noch eher, aber schon Weißenburg, was eine kleine Stadt ist, aber da geht es auch schon ziemlich zurück, was das Deutsch betrifft oder das Elsässische. Ne? Also man kann ja mittlerweile Elsässisch schon auf der Volkshochschule lernen in Straßburg. Ne? So weit ist es dort schon. Ne? Und je weiter sie gerade in einer Stadt wie Straßburg, klar, das ist international, durchs Europaparlament, aber auch es wird halt einfach immer französischer, das ist halt so.
Ihr fahrt ja zum Teil auf Weinberge, die liegen auf französischem oder elsässischem Grund und Boden, macht aber daraus ja einen deutschen Wein. Wie ist das möglich?
Ja, also es ist so, dass wir 4 Parzellen haben, 4 Weinberge haben, da geht die Grenze quer durch. Also du könntest die Reben bzw. die Trauben gar nicht trennen. Das ist ein Weinberg. Man sieht es auch natürlich optisch gar nicht, wenn man vor Ort steht. Da ist hier mal ein Grenzstein, aber dann ist der nächste 50 Meter weiter. Und irgendwo, manchmal geht die auch zickzack durch den Weinberg. Warum ist es so? In Schweigen war es schon immer so, dass wir hier die Winzer hatten in Schweigen. Und in Weißenburg waren die Weinhändler. Das heißt, es gab in Weißenburg wenig richtige Landwirte, Bauern, die Felder bestellt haben, sondern das waren überwiegend Weinhändler. Da gibt es große Keller unter diesen herrschaftlichen Häusern, die dann die Trauben aufgenommen haben. Und Schweigen war eigentlich auch vom Historie her, vom Kloster Weißenburg, die landwirtschaftliche Außenstelle. Und hier haben quasi die kleinen Bauern gewohnt und die haben dann die Felder bewirtschaftet. Das durch die wechselseitige Zugehörigkeit des Elsasses, das Elsass war mal deutsch, mal französisch, und nach 1870, 71 war das Elsass ja Deutsch, nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Und aus dieser Zeit, da hat mein Urgroßvater, die ältesten Kaufurkunden sind so 1896, 1898, 1900. Um diese Zeit hat mein Urgroßvater angefangen, einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen. Das war ein Gemischbetrieb. Das heißt, ich habe heute auch, ich habe noch Wald im Elsass, ich habe auch Wiesen im Elsass und halt überwiegend Weinberge. Damals hat man gedacht, das Elsass bleibt deutsch. Ja, okay, dem war nicht so. Nach dem Ersten Weltkrieg war das Elsass dann wieder französisch und dann kamen schon die ersten Probleme auf. Ich verstehe das immer so, die beiden Weltkriege waren sehr unterschiedlich von der Herangehensweise, wenn man das so ausdrücken will. Man hatte im Ersten Weltkrieg an mehr ein Ehrgefühl. Also es war, ja, man hat auch Verwundete gepflegt und so weiter. Ne? Das war eine andere Situation wie im Zweiten Weltkrieg. Das war brutaler. Und deswegen war zwischen den Kriegen auch so, obwohl es Frankreich war, dann wieder französisch war, hat man den deutschen bzw. schweigenden Winzern und Bauern erlaubt, die Flächen weiter zu bewirtschaften. Und man hat gesagt, okay, der Wingert war doch schon immer im Bernhard, das nehmen wir denn jetzt nicht weg. Und man hat dann, eigentlich konnte man die Felder weiter bewirtschaften. Das war eine Grauzone, aber es war nicht so brutal oder nicht so rigoros von der Administration wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass die Flächen 1949 dann, also die waren annektiert und 1949 waren sie zur öffentlichen Versteigerung ausgeschrieben. Das heißt, wenn ein französischer, elsässischer Winzer hingegangen wäre oder auch Bauer und hätte gesagt, ich habe Interesse an dem Land, hätte er das können vom französischen Staat abkaufen. Und wir waren ja enteignet. Jetzt war es aber so, was ich vorhin gesagt habe, dass ja kaum Bauern da waren. Das waren ja eher Händler, die vor allem sich für die Weinberge hat sich kaum jemand interessiert und das war unser großes Glück damals. Und dann war es so, dass von französischer Seite, von der Stadt Weißenburg, hat man dann gesagt, okay, wenn das Feld gar nicht bestellt wird oder die Weinberge gar nicht bewirtschaftet werden, da haben wir auch nichts davon, weil wir zahlen ja auch Grundsteuern in Frankreich, und das, was ja in die Stadt fließt. Und dann war es eine Begebenheit, dass in den 50er Jahren dann auch noch eine Flurbereinigung gemacht wurde auf französischem Staatsgebiet mit deutsch-französischen Vermessern. Also das muss man sich mal vorstellen. Das war nicht lang nach dem Krieg, aber man hat dann nochmal eine kleine Flurbereinigung gemacht und hat dann die Felder neu eingeteilt und ja, und wir konnten die dann wieder aufreben, weil die Reben waren alle kaputt nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Gut, die Stadt hat sich dann ausgedehnt. Wir haben dann in den 60er, 70er Jahren schon einiges an Weinberge verloren, als Neubaugebiete erschlossen wurden in der Stadt Weißenburg. Dafür haben wir nichts bekommen, weil es war immer noch unter diesem Enteignungspassus. Und dieser Passus wurde erst 1984 wieder aufgehoben zwischen einem, bei einem Staatsabkommen zwischen Kohl und Mitterrand. Da wurde hier eine Grenzbegradigung gemacht. Es wurden auch Sachen reguliert in der Westpfalz, also bei Pirmasens, Saarbrücken dahin, also bis ins Saarland rein. Und in diesem Zuge, in diesem Akt hat man dann auch gesagt, okay, die Schweigener Winzer oder wir sind auch wieder Eigentümer dieser Fläche. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Passus dann für uns gewesen.
Aber nicht zurück, das, was enteignet Nein, war, was das enteignet war weg?
War aber weg.
Das war weg.
War weg. Das ist das Staatsrechtliche. Das Weinrechtliche ist nochmal ein anderes Thema. Im 71er Weingesetz, was jetzt passé ist, das ist ja jetzt seit kurzem ein neues da, wurde dann rein, gibt es einen Paragraph, der extra die grenznahen Weinberge in Schraubeigen beschreibt. Und genau, Wortlaut weiß ich jetzt auch nicht, aber sinngemäß steht drin, sobald die Trauben dann in Deutschland verarbeitet werden, unterliegen sie im deutschen Weinrecht und können als Pfälzer Wein bezeichnet werden.
Nicht als Landwein oder sowas, Nein, sondern schon als Qualitätswein.
Qualitätswein, das ist deutscher Qualitätswein. Das ist natürlich aber, da gibt es riesen Grauzonen, weil wir Flächen bewirtschaften, die in den 60er Jahren nach Elsässer Recht AOC, also Qualitätsweinflächen sind, aber wir bewirtschaften auch Flächen, die nach französischem Recht eigentlich Tafelweingebiet sind, Landweingebiet sind, nach deutschem Recht aber, da wir jetzt das Qualitätssystem nach Yüksel hatten, Qualitätswein geben. Das ist eine richtige Grauzone. Also es sind ja über ungefähr 105, 106 Hektar, die auf französischem Gebiet liegen, die zu Pfälzer Wein werden. Und von denen sind ca. 30 Hektar nach französischem Recht eigentlich gar kein Qualitätsweingebiet. Und jetzt kommt natürlich, jetzt haben wir ja das neue Weingesetz und im vergangenen Sommer rief mich dann ein Freund an, der im Weinbauamt arbeitet. Hast du den ersten Entwurf von De Play, also vom Bundesministerium, schon gelesen? Ich sagte, nee, habe ich noch nicht mitbekommen. Da war dieser ganze Passus gestrichen. Also es wäre für uns wirklich der Super-GAU gewesen, für uns Schweigener Winzer, dass wir dieses Recht nicht mehr bekommen, dass wir davon, von diesen Flächen deutscher Wein machen dürfen oder Pfälzer Wein. Mhm. Und da muss man es wirklich sagen, hat sich der Verband, der Berufsverband, in Verbindung auch mit einem sehr guten Staatssekretär im Ministerium, der um die Situation weiß und viele, viele Hebel, die da am Wirken waren, dafür eingesetzt. Und Gott sei Dank wurde dieses wieder ins Gesetz mit aufgenommen.
Das war nicht ein Versehen, sondern das war ganz bewusst.
Das war ganz bewusst gestrichen, weil das Grundproblem ist, dass dieser Passus vermutlich mit EU-Recht nicht vereinbar ist. Ne? Wir haben jetzt das Herkunftsprinzip. Jetzt machen wir Pfälzer Weih, Qualitätswein, Trauben, die von solchem Staatsgebiet wachsen. Ne?
Und, ja, und klar.
Es ist jetzt vermutlich, also nicht vermutlich, es ist jetzt ein Aufschieben, weil die deutsche Administration hat das jetzt wieder ins Gesetz geschrieben. Wir haben, wenn das einer in Brüssel jetzt mal auf den Tisch kriegt, dann sagt, kommen wieder Diskussionen auf. Ja, ne? Ja. Und deswegen wird es jetzt unsere Aufgabe sein, im Moment bremst uns das jetzt mit der aktuellen Situation ein bisschen, dass wir Gespräche führen müssen, dass es auch so sein muss, dass uns die französischen Kollegen oder Beamten, also das unterreicht nicht Colmar oder Straßburg, das muss aus Paris kommen, dass die uns das auch weiterhin erlauben.
Und wie viele Winzer hier sind davon betroffen in Schweigen?
Ja, Schweigen-Rechtenbach hat zusammen 1400 Ungrad Einwohner. Mhm. Wenn wir jetzt mal nur Schweigen nehmen, wir haben knapp 700, also es ist ein relativ kleines Dorf. Die meisten Winzer sind ja hier in Schweigen angesiedelt und wir sind 14 oder 15 Haupterwerbsbetriebe. Für so einen kleinen Ort ist es viel.
Für so einen kleinen Ort ist es viel.
Und natürlich hängen da auch viele Familien dann dran. Natürlich. Und es ist auch so, dass wir ja die Betriebe relativ eine Substanz haben. Ich glaube, Schweigen hat sich sehr gut aufgestellt in den letzten Jahren. Mhm. Also
ich habe gerade mitbekommen, da ist wieder ein VDP-Betrieb hier.
Wir haben jetzt 3 VDP-Mitglieder in Schweigen. Das ist natürlich eine riesige Geschichte für uns und für so ein kleines Weinort oder Schweigen-Rechtenbach. Und von daher hängen da natürlich auch noch viel, viel mehr Menschen an diesen Betrieben. Also wir haben ja alle Mitarbeiter mittlerweile. Es sind jetzt nicht nur, dass die Familie arbeitet, also jeder hat ja 1, 2, 3 noch Angestellte. Ja, ja. Also hängt schon was dran, ja.
Ich habe auf deiner Webseite gelesen, da schreibst du Kopf, Hand, Herz.
Ja.
Welche Botschaft verbirgt sich hinter diesen Begriffen?
Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber ich glaube, wir sind sehr emotionale Menschen, also die Bernhards, unsere Familie. Mein Vater war auch schon so. Ja, es war ein sehr sensibler Mensch, der sehr feinfühlig war, der nicht mit Ellenbogen durch die Welt ging, der sich das Leben dadurch vielleicht auch manchmal etwas schwerer gemacht hat. Mein Vater war lange Jahre Vorsitzender hier vom Ortsverband und Bauernschaften. Er wollte damals schon was bewegen in eine andere Richtung. Als mein Vater angefangen hat, war der Weinbau tot, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also Fasswein in Schweigen. Wir haben nicht die fruchtbaren Böden wie in anderen Ortschaften. Wir können keine Riesenmenge ernten. Also damit kann keiner leben bei uns. Das kann man vergessen. Wir müssen Qualität machen. Das hat er früh erkannt. hat aber dann auch sehr angeeckt. Und das war so ein bisschen das Herz halt, was ihm da manchmal wehgetan hat. Das zweite ist auch die Verbindung mit dem Elsass, die Hand reichen, nenne ich es jetzt mal. Das hat er immer sehr hochgehalten.
Das war jetzt für mich der Punkt, vor allem Herz.
Ja.
Also da spielen Emotionen eine Rolle, da
Ja.
Feinfühligkeit hast du erwähnt. Hand spricht es auf das Handwerk an.
Klar. Hand heißt, dass wir sehr klein detailverliebt sind. Wir haben sicherlich eine gewisse Größe jetzt an Flächen, aber trotzdem ist die Ernte zum Beispiel 90% Handlese. Wir geben uns sehr viel Mühe in der Laubarbeit. Gut, das ist nichts Neues, das ist in unserem Qualitätsniveau, über, das heißt der VDP oder so weiter, einfach auch ein Muss. Aber das trotzdem unterscheidet das ja von vielen, vielen anderen Weingütern, ne? Wir haben, glaube ich, im Weinbereich im Moment eine unheimliche Spaltung des Marktes beziehungsweise auch der Produktion. Wenn man Flasche Wein für 2,99 Wolle irgendwo im Markt, dann wird es halt so produziert, wie es produziert wird. Und da spielt die Hand keine so große Rolle mehr, ne, in solchen Betrieben, die so produzieren. Ich kann es den Kollegen nicht immer übel nehmen. Ja, es muss jeder seinen Weg finden. Aber wir haben ja in der Pfalz Betriebe, 40, 50 Hektar, das ist ja keine Seltenheit mehr, ne, die von zwei Personen bewirtschaftet werden. Also da geht es nur noch um Traktor und ja. Ne.
Aber bei euch hat es ja, wie du jetzt angedeutet hast, schon eine längere Tradition. Wenn dein Vater, dein Papa schon
Ja.
quasi diese Dinge im Kopf hatte, wir müssen hier anders arbeiten. Qualität war sicherlich ein Fokus. Gab es auch da schon bei ihm auch die Frage Natur, Ökologie, war das in seinem Kopf, spielt auch schon eine Rolle?
Also richtig Bio, nee, will ich jetzt nicht sagen. Natürlich gab es das im Kopf, aber den letzten Schluss, den letzten Schritt, den hat er nicht gewagt, damals schon nicht. Aber es ging, sag mal, Herbizidverlust. Als wir angefangen haben, ich war 16, mein Bruder ist 4 Jahre älter, da war es vielleicht, oder ich war 14, 18 oder so. Und dann war mir auf einmal, hat er jemand, der noch Traktor fahren konnte, und dann war das Erste, was er gesagt hat, okay, wir hören auf mit Herbizid. Das haben wir schon 1986, 87 angefangen. Ne? Und seit der Zeit, ich muss gestehen, zwischendrin ist der Betrieb mal gewachsen, da haben wir wieder 4, 5 Jahre uns damit beholfen, aber wir haben eigentlich mehr oder weniger schon die letzten 30 Jahre ziemlich herbizidfrei gearbeitet. Das nächste, was er halt einfach gemerkt hat, ist, einfach in der Weinphilosophie war er anders. Mein Vater hat immer gesagt, ein Wein muss trocken sein. Das hat er im Elsass kennengelernt. Und was mein Vater angefangen hat, der 83, 85 schon trockene Spätlesen gemacht. Also das war, er hat auch den anderen Mist gemacht mit Huxelrebe Spätlese. Aber ich habe drunter eine Flasche 83er Weißwunder Spätlesen, ne? Trocken, wohlgemerkt.
War ja auch allein von der Begrifflichkeit schon fast
Und
revolutionär.
das war natürlich ungewöhnlich. Und das war etwas, wo er halt die Weichen gestellt hat, früh. Er wusste, wie es geht. Er konnte es vielleicht nicht immer so umsetzen. Ne? Das sind ja zweierlei Sachen. Ne? Und ach, den Kunde gewinne dafür. Ach, ein bisschen, ja, ein bisschen Publizität erreiche, dass die Menschen das wissen. Okay, da gibt es was anderes. Das war sehr, sehr schwer. Die Region war ja so da nieder und unglaublich, wie ich angefangen habe. Ich wurde belächelt. Ich habe 87 angefangen.
Versetz dich doch mal für einen Moment zurück in die Jahre, wo du angefangen hast, wo dein Bruder auch noch hier eine Rolle gespielt hat. Was war das für eine Zeit und wie bist du da
Also,
hineingewachsen?
wie ich angefangen habe hier, hatten wir 8 Hektar Rebe. Wir haben 2 Drittel im Fass verkauft. Und von der Flasche, die wir gemacht haben, war es meist eine Literflasche. Die haben wir nach Baden-Württemberg verkauft. Viel Rotwein, weil der Wein war halt ein Mark billiger wie der TL, ne? Wie das Trollinger Lemberger Cuvée. So hat mein Vater angefangen. War so. Und dann, als ich angefangen habe, war dann Glykolskandal. Ja, wir wurden ja nur belächelt. Du machst Winzer leer, die Hände dreckig und dann hast kein Einkommen oder ist ganz schwierig. Aber ich wusste, was ich will und mein Bruder auch. Also wir waren sehr ambitioniert. Auch von meinem Vater in eine Richtung geführt, die anders sein muss. Ne? Wir konnten nicht mithalten mit Flächen und großen Mengen. Und dann haben wir halt angefangen, Qualität noch mehr zu fokussieren, hatten dann ein bisschen Glück, die erste oder eine andere Publizität. Ich kann mich 1989 hatten wir mal einen Riesling, einen tollen, der wurde dann im Stern publiziert vom Peter Espe Falkenstein, sagt er noch was? Ja. Das war ein erstes Steinchen in der ganzen Geschichte. Ja. Ne? Dann fing das mit dem Rotwein an. Dann haben wir Rotweinpreis gewonnen Mitte der 80er Jahre vom Vinum, ne? Mitte der 90er Jahre. Und war das 96, waren 94er Wein. Also das waren so dann, und da kamen auf einmal die Menschen auch aufs Weingut und sagten, oh, da gibt es ja schon zwei, drei Jahre super Rotwein zum Beispiel. Aber keiner wusste es. Das war ganz schwierig ne, damals. Ja. Ne? Man hat noch kein Facebook gehabt.
Öffentlichkeit ging dann manchmal auch zufällig, wenn einer der Journalisten einen entdeckt hat. Und wolltet ihr das mal auch gemeinsam führen?
Klar, das war das große Ziel von meinem Vater halt. Ne? Der hat danach gesagt, ja, das stellen wir uns auf und wir versuchen, dass wir Fläche dazu kriechen und dann machen wir auch das zusammen. Aber es war dann relativ schnell klar. Mein Bruder hatte dann meine Schwägerin im Studium kennengelernt in Geisenheim. Und da war relativ schnell klar, so ab 1994, dass er dann weggeht ins Markgräflerland und dann ich den Betrieb alleine weiterführen werde. Und die beiden sind dann so lange, bis ich mit meiner Ausbildung fertig war, hier im Weingut geblieben und sind dann Januar 1997 dann hier ausgeschieden.
Wo hast du die Ausbildung gemacht?
Ich habe gelernt, meine Lehrzeit habe ich im ein Lehrjahr in Bad Kreuznach gemacht, im Weingut Korell in Bosenheim, Bad Kreuznach. Ist leider vor kurzem verstorben, Seniorchef, letzte Woche oder vor zwei Wochen. Und das war sehr, sehr, sehr gut. Das war eine ganz andere Welt, weil wir, das habe ich dort gelernt, wir, mein Vater, wir haben sehr viel in die Produktion gesteckt. Wir haben uns unheimlich Mühe gegeben im Weinberg und was wir alles getrieben haben. Mein Vater war der Erste, der mit, sagen wir mal, mit Ende 50 angefangen hat auszudünnen, ne? Reben, also Trauben wegzuschneiden. Wir haben viele, viele natürlich den Kopf geschüttelt, auch jüngere Kollegen. Ne? Was Skorrels gemacht haben, die haben bestimmt 50% ihrer Arbeitszeit in die Vermarktung gesteckt. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben tolle Weih gemacht und haben gehofft, dass jemand kommt. Und er war sehr aktiv in der Vermarktung, das weiß ich noch wie heute, war immer unterwegs, hat auch viel Wein selbst ausgefahren, war immer, da war die Wende, als ich dort war. Und die Grenze waren offen und ein paar Wochen später hat er Wein ins ehemalige DDR-Gebiet verkauft. Und ich weiß heute noch nicht, wie er das gemacht hat, aber er war sofort am Start. Also das habe ich dort wirklich sehr positiv mitgenommen. Dann, was sicherlich vom Wein her meine wichtige Station war, im Kaiserstuhl war ich dann ein Jahr beim Weingut Bercher in Burgheim. Hab dort ich war schon fertig mit der Ausbildung, aber ich habe dort ein ganzes Jahr dann nochmal gemacht, weil mir ein Lehrjahr im Prinzip gefehlt hat und ich wollte einfach noch einmal was anderes machen und habe dann dort sehr, sehr, sehr viel mitbekommen. Also das war richtig gut, ein ganzes Jahr begleitet. Ich habe von der Schulische her ganz normal Neustadt gemacht, mit der Winzerausbildung war zwei Jahre Fachschule in Neustadt und habe dann zwei Jahre den Techniker in Weinsberg gemacht. Ne?
Ja. Da waren noch. Ja, und wie kam es dann, dass der VDP auf einmal auf euch zukam? Weil das ist ja dann sicherlich in der Hinsicht ein Meilenstein, weil mit dem VDP im Nacken oder im Gepäck kann man natürlich ganz anders in der Welt dann unterwegs sein.
Gut, es war, also wir wurden ja 2004 Mitglied. Wir kamen wie die Jungfrau zum Kinde, also wir wussten wirklich nichts im Vorfeld. Aber im Nachhinein wurde ja schon zwei, drei Jahre über uns diskutiert im VDP Pfalz. Man muss prinzipiell sagen, der VDP Pfalz war ja lange Jahre in den Statuten, schlag mich tot, 60-70% Rieslinganteil. Das war ja für jedes Südpfälzer Weingut eigentlich ein Ausschlusskriterium. Ja, ja. Ne? ich weiß nicht, der Hans-Jörg Repuls, und die kamen, glaube ich, so 90 zum VDP. Dann waren nochmal die anderen, so Sigrid Münzberg und Becker 96. Und man hat dann ja gemerkt, dann kam auch mehr der Rotwein in den Fokus im deutschen Weinbereich. Und da waren wir wohl auch mit die Ersten, die halt da mal vernünftigen Spätburgunder hinbekommen haben. Sei es drum, wir haben halt die Geologie hier, warum auch immer, aber wir haben uns auch sehr, sehr stark drum gekümmert hier, auch bei uns im Weingut. Und das war sicherlich auch mit einem Ausschlag, wenn wir jetzt so ein Jahr nehmen wie 2000, ich weiß nicht, ob ihr das gedenkt, 2000 war eigentlich ein Katastrophenjahrgang, ne? Ja. Ich weiß noch sehr gut, weil unser Sohn in dem Jahr geboren wurde. Also ich kann mich an die Vegetation in dem Jahr sehr, sehr gut erinnern. Wir hatten ein unheimlich heißes Frühjahr. Im Mai waren schon 30 Grad. Und dann hatten wir aber einen bescheidenen Spätsommer und hatten viel Regen. Und die Reife war da, aber es wurde relativ schnell faul. Ne? Aber wir waren wirklich aufgestellt. Wir waren Gewehr bei Fuß und haben super Sache geerntet in dem Jahrgang. Und es war so mit, glaube ich, nochmals Zündlein an der Waage, weil die Weine kamen ja dann 2002, 2003 auf den Markt. Ne? Und das war wirklich, da hat man natürlich unterstützt auch die Publizitäten, die waren dann sehr gut und das unterstützt natürlich. Ja, und auf einmal stand der Kollege Becker vor der Tür, Samstag, meinst du, er bekommt eine Einladung für den VDP.
Der Friedrich Becker.
Ja, wir nehmen ja im VDP Menschen auf. Wir nehmen ja keine Betriebe auf. Ne? Das heißt, jeder auch intern, jede Generationenübergabe in den
Betrieben neu diskutiert.
Wird nicht zwingend diskutiert, aber es muss darüber abgestimmt werden. Ja, das eine geht einfacher, das andere geht vielleicht schwerer. Ich weiß es nicht. Ich habe das erst ein-, zweimal hatten wir jetzt das in meiner Zeit im VDP. Aber mein Vater hatte schon immer sehr gute, also mein Bruder zum Beispiel am Siegrisch gelernt, von daher hatten wir ja schon immer sehr gute Kontakte in die Südpfälzer Kollegen mit dem Repuls und mit dem Wehrheim, weil mein Vater hat am 14. Januar Geburtstag gehabt und da gab es immer Fasswein, ne? Und dann waren die oft dabei, also die fünf Freunde, wenn man es so nennen will, also das Südpfälzer VDPler auch, und das war, sicherlich hatten wir da schon Kontakte zu den Personen, zu den Kollegen, aber trotzdem war es für uns super überraschend, das muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Und es ist ja immer ein bisschen auch, genau, du hast den menschlichen Faktor
genau
gesagt, ne? Wenn die zusammensitzen, dann gucken die nicht nur, wer macht sehr guten Wein, das ist eine Voraussetzung, aber wer könnte auch bei uns hier in diese...
Ja. In diese, ich glaube, das ist aber eine Stärke vom VDP Pfalz, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen. Wir sind jetzt gewachsen, wir sind jetzt 27 und trotzdem, es sind alles individuelle Weinerzeuger. Wir diskutieren auch hart, aber wir können uns alle anschauen, wir können alle einer zusammen trinken. Mhm. Es gibt leider Regionen, wo es nicht so ist, ne? Das wissen wir ja auch, ne? Und das ist eine große, große Stärke von der Pfalz und wir wollen das auch so, dass es weiter so geht, ne? Und jede Neuaufnahme wird da auch in diese Richtung beäugt, sage ich es jetzt mal so.
Ja. Ich komme ja auch ein bisschen rum hier in der Szene, das sagen auch die Jungen, so wie die Nachwuchswinzer miteinander umgehen, sagen, in der Pfalz ist ein anderes Klima, ja, als nicht in allen Weinbaugebieten, aber ja, als in manch anderen.
Ja.
Und es ist auch ein bisschen der Pfälzer Menschenschlag, glaube
ja,
ich,
der das, hier zum Zuge kommt. Ja, das gehört unheimlich dazu.
Und freundlich, nachbarschaftlich orientiert.
Ja, ja. Wenn man es jetzt, es gibt ja, es hat ja dann schon Gruppierungen gegeben außerhalb des VDPs, ne, die dann gemerkt haben, zusammen, gemeinschaftlich sind wir doch einfach stärker, wie wenn jeder Einzelne versucht, den Markt zu bearbeiten. Ne? Und so sehen wir es auch im VDP. Ne? Wenn wir zusammen was machen, dann hat es doch viel, viel mehr Erfolgsaussichten, wie wenn jeder Einzelne sich irgendwo hinstellt und der andere vielleicht noch sogar noch schlecht macht. Das bringt doch keinem was. Wenn wir irgendwas haben, Das charakteristisch oder das aussagekräftigste war doch der Glykol-Skandal. Ja, die kleinen Winzer haben ja nichts dafür gekönnt. Das war eine paar Kellereien. Aber es hat ja auf alle negativ ausgestrahlt. Ne? Das war, und das ist für mich so, ich habe dort angefangen in dieser Zeit und das war echt schwierig. Ich weiß noch, wie das war. Und genauso ist es doch auch umgekehrt, wenn wir gemeinschaftlich die Pfalz hochbringen, vor allem die Südpfalz. Was waren hier? Da war doch nichts. Ich meine, du warst jetzt auch noch nicht so oft im Süden der Pfalz, ne? Aber in der Mittelharst warst du bestimmt schon öfters, ne?
Ja, ich bin oft gekommen bis nach Siebelding.
Also,
das war so.
Und noch weiter runter, obwohl es bei uns so reizvoll ist, ne? Von der Landschaft
her. Ja, ich hab's gesehen, das ist wirklich wunderschön, ja.
Aber das hören wir ja oft, ne? Mensch, der Hunde, nee, so weit habe ich es nicht gepackt. Gut, vielleicht waren sie dann mal ein kurzer Abstecher ins Elsass, ne? Aber sind letztendlich dann auch nur durchgefahren, ne? Und das haben wir doch mittlerweile geschafft, dass das vorwärts geht
bei uns. Ja, und wenn ihr nur einen Betrieb hättet, der diese Ausstrahlung hätte, dann wäre weniger.
Wir haben ja auch drüber oder ich war ja da ein bisschen involviert mit der Aufnahme vom Kollege Jülk. Und als ich da um Meinung gefragt wurde, habe ich gesagt, natürlich ist das ist jetzt mal abgesehen vom Wein oder von der Qualität der Weine, das ist nur super, das ist nur gut für uns, dass wir hier noch einen kriegen, wenn man sich das überlegt, für so ein kleines Dorf. Ich meine, da Deidesheim gibt es auch nur 4 VDP-Betriebe. Mhm. Ne? Wir haben schon 3.
Chapeau. Und was ja auch in der Pfalz die letzten 10 Jahre enorm sich entwickelt hat, das ist sozusagen das ökologische Bewusstsein auch im Kreise der Winzer. Ja. Das galoppiert ja im Grunde genommen die letzten Jahre nach vorne.
Ja, also richtig umgestellt haben wir 2012 auf Bio. Das ist ein Schritt, den wir schon länger im Auge gefasst hatten. Aber man muss sich einfach bewusst sein, man muss das auch umsetzen können. Das heißt, man braucht Mitarbeiter, man braucht Menschen, die das machen können. Und ich hatte damals einen Auszubildenden, der Peter, der ist heute noch bei uns, der jetzt kein Weingut zu Hause hat und der dann... Und dann irgendwann habe ich ihm gesagt, sag mal, was machst du eigentlich nach der Lehre? Oh ja, keine Ahnung, so und so. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du das vorstellen könntest, ich würde dich übernehmen und du kannst bei uns bleiben. Und dann haben wir auch gesagt, dann setzen wir das um. Ne? Wir hatten einen Mitarbeiter, dann hatten wir 2, weil man braucht einfach Kraft, also menschliche Manpower. Und dann konnte man das auch realisieren, ja. Das muss man sich bewusst sein, wenn man den Schritt geht. Das ist nicht gerade so gemacht, dass man das jetzt von heute auf morgen ganz einfach, nee, das sind schon Überlegungen.
Und es geht ja nicht ganz reibungslos immer, ne?
Ja, genau. Es ist so, dass wir dann 2015 mit der Umstellung fertig waren, hatten den ersten Bio-Jahrgang ausgelobt und dann kam 2016, was für die Bio-Winzer eins der schwierigsten Jahrgänge in den letzten 20, 30 Jahren war. Das ist natürlich witterungsbedingt gewesen. Im Mai, ja, Mai, Juni hatten wir, ich glaube, wir hatten fast 300 Liter Regen mit hohen Außentemperaturen, also feucht und warm ist halt Pilzwetter, mit richtig stark Regen. Dann ist es bei uns die Problematik, wir haben keine Steilhänge, aber steile Weinberge. Das heißt, wir können nicht alles fahren, wenn es feucht ist. Es ist alles im Direktzug zu bewirtschaften, aber mit 35% Hangneigung, das fährt man nicht jeden Tag. Das heißt, wir hatten unheimlich Probleme und hatten dann massive Pilzbefall so Ende Mai, Anfang Juni und irgendwann bin ich schon überlege, wie geht es weiter. Wir haben ungefähr 30% unserer Menge, also der Menge verloren in diesem Jahrgang und haben dann die Reißleine gezogen, haben dann ein Mittel eingesetzt, was bis 2014 im Bio-Bereich zugelassen war und ab dem Zeitpunkt nicht mehr. Das ist jetzt sehr politisch, weil das ist die Zulassung ist EU-Sache und gibst du mir das, also sagen die Italiener, dann gebe ich dir das und letztendlich ist es jetzt halt für den Weinbau verboten. Aber das ist ein Mittel, das selbst Demeter befürworten würde oder halt die ganzen Bioverbände. Dann haben wir das eingesetzt, konnten den Jahrgang halbwegs retten, haben natürlich aber die Biozulassung verloren. Und mussten dann wieder neu anfangen.
War das die phosphorige Säure? Oder?
Genau, das Phosphonat. Und ich glaube, wir müssen natürlich, ich hoffe, dass wir sowas nicht wieder erleben, aber wir machen biologischen Weinbau einfach unter anderen Bedingungen wie in Südeuropa. Das ist einfach so von den Niederschlägen her, speziell auch hier in der Südpfalz. Wir haben ja bestimmt 200 Liter mehr Niederschläge wie in der Mittelhart, also wie im Neustadter Raum. Das macht schon viel aus, sowohl positiv, aber auch manchmal auch negativ, ja.
Also was ich hier heute hergefahren bin, es war überall, die ganze Mittelhart runter, schönste Sonnenwetter.
Schönes Sonnenschein, ja.
Und ich fuhr von Landau Richtung Schweigen.
Ja.
Und schon kam Schnee.
Ja, bei uns sind die Berge ja nicht ganz so hoch, ne? Und wir haben ja hier das Weißenburger Loch, sagen wir, also das Laudertal. Und aus diesem Tal zieht dann halt aus dem Pfälzerwald hin eher mal ein Gewitter rein in die Rheinebene und regnet sich bei uns aus.
Ist das denn auch schon ein Unterschied zu Birkweiler oder zu Siebelding?
Ja, absolut, weil dort die Berge auch etwas höher sind. Und das hält den Regen etwas ab. Ne? Bei uns wird der Pfälzerwald etwas flacher. Und wir haben definitiv, das habe ich in diesem Jahr auch gemerkt, ich weiß, ich war dann unterwegs in Landau, da war trocken, komme ich nach Schweigen, hat es schon wieder geregnet gehabt. Ne? Also es ist so, das hat Vor- und Nachteile, aber wir haben hier in Schweigen schon nochmal mehr Niederschläge wie selbst wie im Landauer Raum, ja, das ist so.
Hat sich in diesem Prozess von dem Beginn der Umstellung dann bis heute 2021, hat sich da auch was an der Weinstilistik verändert? Oder würdest du sagen, nee, das hat eigentlich nicht unbedingt Konsequenzen auch bis hin zum...
Ich sag mal, im Anbau, ich sag immer, die Wingert sind ruhiger. Die Wingert werden ruhiger in ihrer Art, in ihrer Dynamik. Es gibt so Turbo-Weinberge. Da hängt relativ viel dran. Ich sag mal, felsig gesagt, so 10.000 Liter, kein Problem. Und die haben trotzdem 100 Öxle, wenn es ja mitmacht, so 2018 oder 2020 hat es so Weinberge gegeben.
Zucker ja, aber nicht so viel Geschmack, ne?
So sieht's aus, aber es verdünnt sich trotzdem alles, weil die Konzentration mit Moschgewicht, das ist ja kein Problem mehr heutzutage. Ne? Und es ist einfach ein Unterschied, ob man 60 Liter mit, sagen wir, 95 Grad hat oder 100 Liter mit 95 Grad. Das ist ein großer Unterschied. Und ich habe den Eindruck, unsere Weinberge sind ruhiger geworden. Die Erträge sind schon etwas niedriger. Wir waren früher schon auf einem kleinen Level. Wir liegen jetzt im Schnitt so bei 6.500 Liter pro Hektar. Das war früher vielleicht mal 75, also 7.500, vielleicht auch mal 8.000. Also es ist jetzt nicht so viel weniger, aber schon vielleicht den entscheidenden Kick weniger. Ne? Diese 10, 15, 20%, die dann doch in manchen Jahren dann doch den Ausschlag geben. Und wie gesagt, die Weinberge sind in sich ausgeglichener. Ja, den Eindruck habe ich schon. Sicherlich liegt es auch daran, diese Umstellung von diesen, ja, wir hatten natürlich auch ein bisschen Kerner, ein bisschen Müller-Thurgau und so Sache. Der Prozess ist abgeschlossen. Das heißt, es ist alles jetzt sortentechnisch ziemlich bereinigt bei uns. Und dann werden die Reben ja auch älter. Ne? Und dann werden sie natürlich auch ruhiger. Ne? Das ist vielleicht so ein begleitender Aspekt dabei.
Ja. Du hast vorhin von Herzblut, aber auch gesprochen von der Feinfühligkeit, die in der Familie Bernhard lebt. Passt nicht dazu auch ganz insbesondere der biologische, ökologische Weinbau? Fühlt man sich da nicht auch als Bernhard, als Mensch wohler?
Das ist ja eigentlich der Grundaspekt, wenn man es von der wirtschaftlichen Seite her sieht. Ne? Sei es den Aufwand, also ich habe einen Mann mehr. Das kann sich jeder ausrechnen, was eine Person kostet im Jahr. Ne? Wir haben jetzt 23 Hektar. Ich habe über Sommer kommt jetzt ab dieser Woche nochmal ein Mitarbeiter, der zwei Tage in der Woche Traktor fährt. Das heißt, ich habe dann drei Menschen, die sind eigentlich mehr oder weniger auch Fahrer oder machen und tun in den Weinbergen. 23 Hektar, das kann auch mal eine Allee machen, ne? wenn es ein bisschen in der Ebene ist und es ist nicht so schwierig zum Fahren und so weiter. Also, man macht es für sich. Ich glaube, wer mal Pflanzenschutz betrieben hat, der weiß, das ist nicht lustig. Du sitzt da in der Kabine, es hat 30 Grad aufwärts, du sprühst irgendwas hin raus und
gibst Gas, damit du schneller wegkommst.
Fährst du 10, 12 Stunden. Ne? Da stehst du abends, gehst vom Traktor mit so einer Birne. Ne? Und wenn du aber rausfährst und du bringst ein Fenchelöl aus oder ein Orangeöl oder irgendwas, oder sei es auch ein Backpulver, das riecht jetzt nicht wirklich, aber das wäscht, das ist was anderes, ne? Wie jetzt ein synthetisches Mittel. Ich will das nicht verdonnern, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wichtig ist doch der, wo es macht. Ne? Mhm. Ja, und die Intention, dass wir es auch machen, das kam eigentlich von unserem langjährigster Mitarbeiter, der Damian, der ist jetzt seit 2005 bei uns und der hat auch gesagt, Mensch, das wäre doch was, ne? Und hinher, na, ich sag, Damian, wir brauchen Leute und wie dann der andere gesagt hat, er bleibt, dann haben wir das umgesetzt, ne?
Und in Schweigen ist es nicht so verbreitet, ne?
Ah, doch, wir sind jetzt, okay. Wir haben einen Kollegen, den Michel Knägi, mein bester Freund, wir waren also von Kindergarten bis Weinsberg zusammen in der Schulbank. Der ist Bio, der macht ja auch, sagen wir hier in Schweigen, die haben zwei Standorte, der macht so 15, 16 Hektar, sagen wir. Wir haben 23, dann ist noch ein Elsässer-Kolleg, der hier in der Gemarkung hat. Und Jülks wollen jetzt auch anfangen. Und ich denke, bis Ende des Jahres haben wir dann so 80, 90 Hektar von 300 als Bio.
Okay.
Und
okay.
Das ist gut.
Ja, das ist gut.
Und was bei uns auch wirklich ist, sind sehr, sehr viele gute Weingüter. Mhm. Die zumindest mal herbizidfrei unterwegs sind. Also ich glaube, wenn man bei uns durch die Gemarkung geht, es wird viel mit Begrünung und mit Komposte gearbeitet. Mhm. Also bei uns in Schweigen, wenn man viel mehr so Ortschaften hätte, hätte man viele Diskussionen nicht.
Also das muss man. Wenn ich mir jetzt deinen Rebsortenspiegel angucke, das habe ich im Vorfeld mal gemacht, das fällt natürlich sofort auf, das ist natürlich völlig unfelsig, also nicht eine Dominanz von Riesling.
Ja.
Aber es ist auch nicht elsässig, weil da ist ja auch Riesling und da ist Gewürztraminer und da ist Silvaner und wir wissen ja alles, ne? Da spielt die Burgundersorten, die bei dir ja im Fokus stehen, auch nicht eine ganz große Rolle. Wie kommt das hier zustande?
Es ist eher ein bisschen nordelsässisch, sagen wir es mal so.
Ne? Okay.
Die Geologie bei uns in Schweigen gibt nicht viel her für Riesling. Dem müssen wir einfach Rechnung tragen.
Ne? Was habt ihr, Kalk hier? Oder?
Ja, wir haben viel Kalk. Mhm. Unterhalb vom Dorf sind Lösslehmböden. Mhm. Da macht es überhaupt keinen Sinn, Riesling zu pflanzen. Das wird plump. Dann musst du überlegen, welche Lage, welcher Standort interpretiert, welche Rebsorte am besten. Und in Weinberg ist ja auf 30, 40 Jahre angelegt oder gar noch länger, denke ich mal mittlerweile. Und wenn ich in 20 Jahren jetzt sage, jetzt bräuchte ich aber Riesling und in 20 Jahren merke ich, das war aber auf dem Standort eigentlich blöd. Ne? Das macht keinen Sinn. Ich kann jetzt, deswegen machen wir Ergänzungen wie Sauvignon Blanc, wie ein bisschen Cabernet, ein bisschen Merlot. Das wird immer Randerscheinungen bleiben, meines Erachtens. Wir werden immer den Fokus auf die Burgunder haben hier und ergänzend, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber vielleicht so Richtung 20% Rieslinganteil. Wenn viel mehr haben die Kollegen hier auch in Schweigen. Nicht, vielleicht der eine hat vielleicht einmal 25, vielleicht, aber wenn es mal Richtung 30% geht, dann wird es schon viel.
Aber dein Papa hatte ja noch so Wildwuchs, ne? Oder wie?
Der hatte natürlich auch Kerner Huxel Müller. Aber er hatte, ich weiß nicht, ich habe angefangen 87, haben wir 8 Hektar Reben, davon war 1 Hektar Grauburgunder. Also das hat er schon immer gehabt. Wir hatten auch schon immer Oxawa, kommen wir ja nachher noch ein bisschen dazu. Spätburgunder, davon haben wir dann Anfang des Jahrtausends oder Ende der 90er Jahre sehr stark davon profitiert, dass wir 2, 3 alte, also Spätburgunder Anlage haben, die auch heute noch stehen, also aus den 70er Jahren. Und das hat uns geholfen. Natürlich, wir hatten auch den anderen Mist, ja, das hatten wir auch.
So, jetzt wird es Zeit, dass wir zweimal was probieren. Da hast du jetzt was eingeschenkt?
Ich habe mal ein Xavier ausgesucht. Vielleicht ist das jetzt für die Weinkritiker nicht unbedingt die prädestinierte Sorte. Sicherlich ist es manchmal etwas einfach, ich sage es mal jetzt ein bisschen provokativ, da der Wein ein bisschen wenig Säure hat, sagt der Pelzer, als der ist ein bisschen läppsch, ne? Wir empfehlen ein bisschen was. Ne? Ja. Aber es ist trotzdem ein Wein oder eine Rebsorte, die sehr typisch für den Ort hier ist. Deswegen habe ich die mal ausgesucht. Wir haben hier immer eine Prägung, Einflüsse aus dem Elsass gehabt. Der Ochsauer, gerade im Nordelsass, hat immer einen hohen Stellenwert gehabt, ne? Weil gerade die Region hier um Kleeburg rum, was sind so 7-8 Kilometer hier entfernt, ist eine kleine Enklave, die so 200 Hektar Reben kultiviert. Das eigentliche elsässische Weinbaugebiet fängt ja erst bei Straßburg wieder an, also das sind so 40-50 Kilometer von uns. Aber hier gibt es einen Ort oder zwei, drei Orte, die eine Kooperative haben und die hatten schon immer viel Ochsauer im Anbau. Und deswegen ist der Ochsauer auch schon immer bei uns heimisch gewesen. Also unsere älteste Anlage ist 1982 gepflanzt, die gibt es auch noch. Ich mochte die Sorte eigentlich immer als Ergänzung, weil sie doch nochmal anders da ist als Weiß- und Grauburgunder. Also es ist ein sehr säurearmer Wein und es spielt scheinbar auch in die heutige Zeit sehr, sehr rein. Also die Nachfrage nach diesem Wein ist wirklich in den letzten Jahren enorm gestiegen. Also da haben wir wirklich ich will nicht sagen wichtig, aber ist eine gute Ergänzung fürs Sortiment. Und
ist die Sorte denn verwandt mit Weiß- und Grauburgunder?
Ja, schon. Also im Elsass hat man immer Pinot Blanc Ochsauer aufs Etikett geschrieben, also die Art, die Verwandtschaft zu dem Weißen Burgunder, zum Weißburgunder. Und Auxerre, die Grafschaft im nördlichen Burgund, ist ja namensgebend.
Ja, das ist ja bei Chablis, ne?
Genau. Von daher ist diese Art Verwandtschaft schon da. Wobei man einfach vom Weincharakter her sagen muss, wie gesagt, hat nochmal deutlich weniger Säure als Weiß- und Grauburgunder. Ist der Charakter des Weines schon nochmal anders da.
Und geeignet oder gekauft bei euch eher von Einsteigern?
Der Kunde, der sich jetzt nicht so mit dem Wein beschäftigt, der möchte gern trocken trinken, aber darf nicht trocken schmecken. So kommt man es manchmal vor, ja. Und wenn man dann einen Ochsauer eingießt, der halt über die Säure eine gewisse Mildheit mit sich bringt, dann kommt, ich meine, der Wein hat jetzt 2-2,5 Gramm Restzucker, also es ist ein ziemlich trockener Wein, aber er kommt halt durch die Mildheit dann nicht so aggressiv rüber. Und das ist sicherlich ein Wein, der Türen öffnen kann, ja, für den Weinkonsumenten. Dann wird er gern zum Spargel jetzt auch genommen im Frühjahr. Der Begriff Ochsauer kann ein Hemmnis sein, kann aber auch ein Vorteil sein. Auf der einen Seite gibt es dann, ich probiere mal den und zeige mit dem Finger auf den Namen, weil sie nicht wissen, wie man es ausspricht. Ja. Aber andere macht es natürlich auch neugierig. Ne? Also es ist beides dabei, wo es ein bisschen, das eine kann ein bisschen schwierig machen. Aber bei uns ist er jetzt schon so lange im Sortiment und ist auch ganz wichtig. Auch.
Ja, und hat natürlich auch einen bestimmten Charme. Jetzt gerade bei euch hier in der Grenzregion, wenn ihr hier was Französisches mit dabei habt. Ja. Also das macht Sinn und ja, es gibt auch diese Kunden, ganz klar.
Wir haben ja eine Kooperation seit 2 Jahren jetzt mit einem örtlichen Betrieb. Das heißt, wir haben unseren Betrieb deutlich vergrößert um 6 Hektar. Das heißt, der Heiko, die Familie Walder, die haben eine Weinstube und sie wollen sich mehr auf die Weinstube konzentrieren. Wir machen in Zukunft die Weine und haben die Weinberge und die Weine. Und da in diesem Zuge haben wir nochmal einiges an Ochsauer dazu bekommen.
Ja. Okay, okay.
Und was aber nicht dumm ist. Ja.
Und die habt ihr schon, bearbeitet ihr schon?
Seit 2019,
Wein? Ja. Okay, okay.
Und das Interessante ist, dass der Betrieb ist auch Bio, das ist der älteste Biobetrieb im Dorf. Mhm. Seit 1997 hat er umgestellt und er war auch Demeter zertifiziert. Okay. Das wird man mal sehen, das ist vielleicht unser nächster Schritt. Aber das, ich glaube, da warte ich, bis die nächste Generation dann hier am Start ist.
Ach, das wäre doch nochmal, ich will ja nicht, du bist ja noch kein alter Herr.
Ja,
ich wollte gerade sagen, das kannst du noch zu deinem Altersprojekt machen.
Ich bin ja sehr offen dafür, ganz klar, aber ich glaube, da braucht man noch einmal ein bisschen mehr Input und ein bisschen mehr Zeit für manche Dinge, ganz klar. Mhm. Und vielleicht habe ich die dann oder wir gemeinsam.
Gemeinsam.
Genau.
Also ich höre daraus, es gibt da neue Optionen, möglicherweise, weil hier ein Nachfolger in den Startlöchern steht.
Ja, es ist jetzt so, wir haben ja zwei Kinder. Die Marlene ist jetzt, die wird jetzt morgen 23. Mhm. Ja, die ist aber, die studiert in Konstanz, ist am Bodensee und so wie das aussieht, kommen die nicht mehr zurück.
Okay.
Die ist jetzt schon sehr flügge. Und dann sein Sohn, der Maris, der ist jetzt 20 und der ist im Moment in Ausbildung noch und wird jetzt im Spätjahr in Geisenheim dann beginnen. Also das ist so der Weg, den er geht und ja, dann wird man mal sehen. Also er hat schon sehr
der hat Feuer, hat schon Ambitionen. Feuer.
Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn.
Ja.
Also das hätte ich...
Beschreib mal.
Das hätte ich vor 4, 5 Jahren nicht so gedacht. Das war... Beschreib mal, das heißt...
ganz glücklich.
Ja, seine Freundin, das hat letztes Jahr, es ist leider alles ein bisschen durch Corona gebremst, aber letztes Jahr hat er, seine Freundin, die hat in Mainz eine Wohnung und er ist dort, wollte dort studieren, egal. Und dann, wir fahren nach Mainz, ja, und dann, wir halten noch. Ich sage mal was, wir wollen noch zum Knewitz fahren, dann fahren wir noch zum Bischeln, dann holen wir noch bei dem vorbei. Und dann sage ich, wie? Ah ja, da haben wir uns angemeldet und wir probieren dort und dann kommt er zurück und bringt vielleicht eine Flasche Wein. Und so ging das ganze Zeit, ganze Sommer durch, als es möglich war. Wir haben viel probiert dann. Klar, man war in der Familie gesessen, man hat sich nicht so getroffen, ne? Gerade in der ersten Zeit auch, im Lockdown letztes Jahr. Und also als erste Lehrjahr in beim Karl-Heinz Wehrheim und beim Franz Wehrheim in Birkweiler gemacht und das war sehr, sehr gut, weil das auch sehr, sehr familiär war. Für den ersten Schritte war das wirklich sehr, sehr gut. Und im Moment ist er jetzt beim Julian Huber in Malderdingen und macht dort sein zweites bzw. drittes Lehrjahr und natürlich das ist ein sehr junger, dynamischer Betrieb, also der Julian oder Winzer. Und der ihn auch unheimlich mitnimmt, also was er dort erleben darf, das ist enorm. Also das muss man wirklich hoch anrechnen, das ist super. Also das geht nicht nur über Produktionsdinge hinaus, also es geht weit drüber hinaus, also was auch das Weinprobieren betrifft.
Ne? Das Weinprobieren, also auch ein Stück weit Weinkultur miterleben.
Vor allem, ja, auch was international passiert, also Burgund passiert, sagen wir es mal so. Das bezieht sich überwiegend aufs Burgund. Ne? Und das ist, und da kommen ja dann noch die ersten Fragen, wenn er nach Hause kommt, warum machen wir das nicht so oder könnte man das nicht so? Und das ist.
Hast du keine Sorge, dass er dir hier die Dinge auf den Kopf stellt?
Nee. Das war bei mir schon so. Mein Vater, das war ein Typ, der konnte sofort gehen lassen.
Der
das
hat kannst
viel
du auch.
Ja, das kann ich auch, bin ich mir ziemlich sicher. Der hat viel aufgebaut, mein Vater, aber klar hat er sich schon noch in die Sache eingemischt bis ins hohe Alter. Aber irgendwann, wenn junge Menschen da sind, die neue Idee haben und dann geht es nur vorwärts eigentlich.
Hast du völlig recht. Diese Energie zu bremsen, das ist nicht
richtig. Und das weiß ich jetzt schon, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Wir haben jetzt schon ein paar Dinge angestoßen dieses Jahr. Wir bekommen jetzt eine neue Presse, was er dort kennengelernt hat und das hätte ich von mir aus vielleicht jetzt nicht zwingend gemacht, aber haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Hopp, geht's weiter.
Ja. Ich meine, da ist er am Puls der Zeit beim Julian.
Ja.
Zumindest was Pinot anbelangt, was Chardonnay anbelangt, viel bessere Sachen gibt es hierzulande nicht. Und der ist sozusagen auch als junger Winzer voller Energie, der Julian noch. Und auch natürlich in der Welt unterwegs, vor allem im Burgund.
Ja, genau. Vielleicht greife ich ein bisschen vor, aber ich glaube, wir werden im VDP die Diskussion haben, Chardonnay als große Gewächssorte in der Pfalz. Das wird sicherlich eine Diskussion sein, die wir in den nächsten Jahren führen müssen. Dann haben wir überlegt, ja, wir haben eigentlich gar kein Chardonnay in GG-Lage im Moment. Ne? Was machen wir da? Und dann kam auf das Thema Grünveredelung und da werden wir jetzt etwas machen im nächsten Jahr im Rädling, unsere Top-Lage. Wollen wir jetzt nächstes Jahr Chardonnay umveredeln, 30 Jahre alt.
Was ist jetzt da?
Bitte?
Was für eine Sorte ist
es? Da ist jetzt Spätburgunder im Moment.
Okay.
Aber, muss ich sagen, das ist der älteste Spätburgunder im Rädling. Der ist 88 gepflanzt, ist jetzt über 30 Jahre alt. Aber leider sitzt dort der falsche Klon. Okay, es ist okay. Was Deutsches mit okay. Großbärigkeit. Und ich jedes Jahr probieren wir es und immer machen wir. Und
aber die Unterlage wird passen?
Die Unterlage ist SO4, das ist gut dort. Mhm, das ist ja Kalk, das ist ein reiner Kalkhang.
Ja.
Aber mittlerweile machen wir Gutswein dort und das ist eigentlich zu teuer produziert in dieser steilen Lage. Das ist total verrückt. Aber wir kommen qualitativ nicht dorthin. Also wir haben im Rädling unsere Toplage relativ viel Spätburgunder, über einen Hektar. Mhm. Und mit unterschiedlichem Klonematerial und die älteste Parzelle dort drin, das sind 40a oder so, ist eigentlich jedes Jahr, wo ich sage, nee, das ist es nicht. Und das beobachten wir jetzt schon ein paar Jahre und dann muss man irgendwann mal sagen, nur weil die Reben jetzt alt sind, muss noch lange nicht heißen, dass es einen guten Wein gibt. Ne? Also es ist eine Kombination da draus.
Ja,
ne?
Ja.
Und deswegen werden wir diesen Schritt jetzt nächstes Jahr vermutlich gehen. Also es ist jetzt geplant, man muss jetzt mal schauen. Diese Mannschaft, die das macht, die ist jetzt auch durch Covid ein bisschen gebremst. Das ist eine französische Firma und ob das jetzt nächstes Jahr möglich ist.
Und das Rebmaterial holst du dir aus dem Burgund?
Ja, klar.
Ja,
das und wahrscheinlich ist alles in Planung. Ja.
Selektion Massal?
Ja.
Ja.
Ja. Und dann hätte man 30 Jahre alte Chardonnays Top-Lage. Also es wäre ein guter Start.
Wäre ein guter Start. Da könnte der VDP
das und das sind halt so Dinge, die er dann jetzt schon mitbringt. Ja, ne? Und das ist halt das Sieden. Das sind so gemeinsame Überlegungen und dann, das macht Spaß.
Ja, ich habe mit dem Bernhard Huber mal eine längere Diskussion geführt. Da hat er mir erklärt, Schlossberg und ein paar andere Lagen noch, da hat er Spätburgunder wäre viel besser für Chardonnay eigentlich.
Ja. Ja, ja. Man muss sich wirklich überlegen. Es sind Entscheidungen, die so weitragend sind. Das, was ich bin jetzt 50, das, was ich heute mache, da profitiert hier erst die nächste Generation davon. Ne?
Ja.
Das ist einfach so. Ne? Und das muss ich meinem Vater zugute halten. Mein Vater hat dann 1986, das war mein Vater, der hat 86 den Rädling gekauft, 1 Hektar. Und hat gesagt, das ist super Lach und und das war schwierig zu bewirtschaften, das wollte keiner machen, weil es 35% damals in den 80er Jahre, die sind alle lieber runter in die Äcker gefahren, haben dort die einfachen Weinberge bewirtschaftet. Ne? Und da haben wir dann die erste Parzelle war Grauburgunder und dann kam dieser Spätburgunder dazu und Weißburgunder. Da haben wir 2 Jahre dran gepflanzt dann, bis wir das Hektar dann hatten. Und da war ich 16, 17 Jahre alt. Ne? Das war ich noch. Und heute profitiere ich davon. Mhm. Heute machen wir Weißburgunder großes Gewächs, was sich in den letzten 6, 8 Jahren eigentlich erst richtig groß entwickelt. Der Wingert ist jetzt, der ist 88 auch gepflanzt. Aller ist jetzt gut 20, also jetzt über 30 Jahre alt. Und das sind einfach so lang weitsichtige Entscheidungen. Die müssen passen, die müssen sitzen. Wenn du Fehler machst, ja, sicherlich gibt es Kollegen, die sagen, oh, dann mache ich ihn halt wieder raus, 10 Jahre später. Aber das kann es nicht sein, das ist ja nicht richtig. Ne?
Das sind Ressourcen, die ja neben der Arbeitskraft auch viel Geld gekostet haben.
Ne? Ja, natürlich. Und gerade in solchen Lagen. Ne? Beispiel noch, wir haben dann im Rädling, das war dann 99, 2000, konnten wir dann nochmal über 1 Hektar dazu gewinnen. Der Kollege hat es gepflanzt mit über 1 Hektar Gewürztraminer und hat dann noch im ersten Landstand ja gemerkt, dass er dort mit dem Vollender gar nicht hochfahren kann, weil es zu steil ist. Ne? Und dann, das war unser Glück, dass wir das dann kaufen konnten, weil er ist halt so ausgelegt, das muss maschinell gehen. Ne?
Okay.
Und für uns war es ein 6er im Lotto. Ne? Mhm. Und dann konnten wir das abkaufen. Und haben dann die ganze Gewürztraminer wieder raus. Die waren erst ein Jahr alt und haben dann halt fast nur Spätburgunder gepflanzt.
Gewürztraminer ist kein Thema für euch.
Ja, Hammer, aber da kommen wir wieder aufs Elsass zurück. Mhm. Deswegen ist das, hat jeder bei uns im Dorf Gewürztraminer, aber Wirtschaftlichkeit ist das nicht.
Nee.
Okay. Also das ist Ergänzung und ich möchte es auch beibehalten, weil es einfach eine Tradition hat hier im Dorf. Aber das ist natürlich auch so was, was der Marius dann, unser Sortiment ist zu groß. Was kann man dann sagen? Ja, die 1000 Flaschen Gewürztraminer, das sagt da jeder Betriebswirtschaftler.
Ja,
das betriebswirtschaftlich
muss ist das nicht.
Aber es gehört einfach ins Sortiment zum Schweigener Weingut. Ne? Und es ist jetzt nicht die riesige Menge. Ne? Ja, aber Da tue ich mir noch schwer, aber wenn er irgendwann mal sagt, hopp, wir machen das weg, dann hopp, dann ist es so. Dann
ein Stück fast voll, oder was?
Ja, genau. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr durch den anderen Betrieb, der hatte, oh je, was haben die, 60, 70 Jahre Gewürztraminer habe ich jetzt nochmal dazu bekommen. Und das in große Gewächslage zum Teil. Da muss man jetzt auch mal sehen, was wir dort damit machen in den nächsten Jahren.
Also was ich sehe, Stillstand gibt es hier nicht.
Nee.
Also der Junior hat Feuer, bringt viele Ideen, du kannst loslassen. Es gibt Ideen mit der Übernahme des Betriebes, der Demeter schon zertifiziert ist, das Thema Biodünn vielleicht doch anzupacken,
ja.
Wenn der Junior jetzt hier eintritt. Gibt es auch weitere Ideen unter dem großen Begriff Nachhaltigkeit, also wie man wirtschaftet, wie man hier mit Ressourcen umgeht, bis hin zur Flaschenausstattung, Verpackung und. Wie seid ihr da unterwegs?
Nachhaltigkeit ist jetzt unser großes Thema auch im Verband, im VDP, was das nächste große, der große Brocken. Wir haben jetzt die Klassifikation, denke ich mal, halbwegs gut rumgebracht. Gibt es sicherlich noch Feinarbeit zu tun. Das nächste wird dieser Punkt sein. Wir sind im VDP Pfalz, ich glaube, wir sind jetzt 27 und ich glaube 20 sind biozertifiziert. 4, 5 sind Fair and Green, also wir haben wirklich eine hohe Rate, auch bundesweit, die da sehr gut unterwegs sind. Es ist ein zweischneidiges, wenn wir jetzt zum Beispiel die Flasche nehmen, ne? Wir haben eine GG-Flasche, die wiegt 700 Gramm.
Ich weiß.
Ja, das ist ein Riesenthema. Muss das so sein? Ne? Da muss man sich Gedanken machen. Ich glaube, wir haben andere Stellschrauben, wo wir dann insgesamt einen guten Schnitt haben. Oder ja, sei es über Management im Keller, zum Beispiel mit dem Wasser. Das sind wir auch immer am Überlegen. Wir brauchen sehr viel Wasser hier in der Produktion. Das ist einfach so. Pflanzenschutz, wir fahren 3-4 Mal mehr wie andere. Ist auch ein weinendes Auge, muss man dazu sagen,
ja, ne? Ja.
Im Biobereich. Aber da sind viel Stellschrauben noch zu tun. Wir haben Photovoltaik, wir haben Batteriespeicher, das haben wir schon alles. Also da sind wir schon, glaube ich, auf einem guten Weg. Nachhaltigkeit gehören für mich aber auch irgendwo die Menschen dazu. Das heißt, wir wollen unsere Mitarbeiter, der Peter, der ist erst 30, und den wollen wir noch mehr binden. Das heißt, wir wollen hier in dem wirklichen Perspektive bieten. Da diskutieren wir auch sehr stark in der Familie. Wir bekommen jetzt noch eine Mitarbeiterin im Vertrieb oder im Verkauf ab dieser Woche. Da wollen wir uns besser aufstellen und das muss sozial gerechter sein, wie in der Vergangenheit, glaube ich.
Ja, das gehört dazu.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja.
Definitiv.
Ja.
Man kann nicht alle an allen Stellschrauben gleich intensiv drehen.
Nee, nochmal mit der Ausstattung und so weiter, wenn du mal 15, 20 Euro für eine Flasche Wein willst, dann erwarte die Leute was. Das ist also wirklich zweischneidig hoch drei. Also das ist auf der anderen Seite, wenn Ausschreibungen sind in Skandinavien, dann wird schon verlangt hier die 400 Gramm Flasche, ne? Weil die halt das wirklich umsetzen. Soweit, das ist auch
das ein kommt
gesellschaftlicher
auch, das
Ansatz.
Kommt auch hier noch.
Ja, das ist ein gesellschaftlicher Ansatz.
Ja, definitiv. Wenn man nach Skandinavien geht und dort mal unterwegs ist, Weinbars, Restaurants, Wein probiert, da hat man ja auch viele andere Dinge schon früher beobachten dürfen, als das hier war.
Ja.
Auch ein Thema. Zum Beispiel dieser Trend hin zu interventionsärmerer Weinbereitung. Mal versuchen auch Dinge mal anders zu machen, mit Schwefel reduzierter umzugehen.
Naturwein.
Ein paar Dinge wegzulassen, mal zu gucken, geht das, unter welchen Bedingungen, was muss ich dann vorher anders machen, damit das geht. Wie bist du da unterwegs?
Ja.
Treibt dich das auch
Also wir waren ich habe das vor 3 Jahren, ist jetzt 3 Jahre her, war mit dem VDP in Kopenhagen und da habe ich gedacht, Gott, die gehen ganz anders heran in das Thema. Wer sagt denn eigentlich, dass ein Wein, so jetzt dieser Ochsauer, wo wir jetzt noch auf dem Tisch haben, so schmecken muss?
Ja.
Das sind so viele junge Menschen, die gehen neutral an so ein Thema ran. Schmeckt mir nicht. Ist das trüb oder nicht? Ist auch egal.
Ist egal.
Ja, also das ist eine Herangehensweise, wo man sich öffnen kann. Vielleicht, weiß nicht, ob man es muss, aber man kann. Mhm. Was wir jetzt gemacht haben, ist auch so eine Orange-Geschichte. Das haben wir jetzt mal ausprobiert, 2-3 Jahre. Wir haben jetzt dieses Jahr auch was mit Silvaner, mit Traubevergärung und so weiter gemacht. Ja, das sind noch zarte Pflänzchen. Mhm. Ich mich das jetzt als Ergänzung sehe. Mhm. Das werde ich nicht, so bin ich nicht. Also ich bin nicht der, wo alles jetzt halt über den Haufen schmeißt. Ich meine, ich muss das Rad jetzt nicht zwingend neu erfinden für unser Weingut. Das haben wir vor 25 Jahren gemacht. Ja, genau. Und wir sind jetzt irgendwo am Punkt, wo ich sage, okay, das funktioniert nicht alles, aber das funktioniert. Das andere nehme ich gern auf, öffne ich mich auch dafür. Aber ein neuer
Film. Es macht ja auch nur Sinn, wenn du zunächst mal auch sozusagen als Konsument dich dieser Welt öffnest. Das ist ja mal der allererste Schritt.
Für ihn selber,
und wenn da Begeisterung, Feuer entstehen würde, dann würdest du vielleicht nicht von heute auf morgen den Betrieb umstellen. Ja. Aber da könnte was in Bewegung geraten. Und wenn nicht durch dich, dann vielleicht später durch den Marius.
Ne? Genau.
Du hattest einen zweiten Wein, glaube ich, noch vorbereitet.
Der Wein hat einen guten Erfolg, jetzt haben wir noch ein paar Magnum, aber ich wollte den unbedingt zeigen. Und super. Jetzt machen wir halt den Magnum auf, weil man kann ja nichts machen alleweil, außer trinken. Ne?
Ja, genau.
Und
das ist ein Weißburgunder.
Das Interessante an diesem Wein ist jetzt, wir kommen jetzt noch mal ein bisschen zur Geschichte zurück, was das Weinproduzieren auf der elsässischen Seite betrifft. Wir haben ja vorhin erwähnt, dass der Passus im Weingesetz steht, dass wir von diesen Weinbergen deutschen Wein machen dürfen. Mhm. Was uns nicht erlaubt ist vom Weingesetz her, ist, dass wir die Lagen auf dem Etikett benamen dürfen, sobald die in Frankreich liegen. Also das ist ein Hemmnis für uns, weil ja von unseren 23 Hektar sind 14 Hektar französischem Staatsgebiet und diese ganzen großen und ersten Lagen, die wir kultivieren, also fast alle sind auf französischer Seite. Also die besten Lagen, die Schweigener Winzer bewirtschaften, liegen ja auf elsässischer Seite. Und wir dürfen die Lagen leider nicht auf dem Etikett erwähnen. Das heißt, sinngemäß sagt die Weinüberwachung, es kann nicht sein, dass auf einem deutschen Wein eine französische Lage steht. Mhm. Das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber so muss man sich das ungefähr vorstellen. Deswegen steht jetzt auf diesem Wein Schweigener Sonnenberg. Das ist dann grenzüberschreitend, das hat man uns geduldet. Mhm. Das heißt, wir dürfen auch die Flächen auf Frankreich als Sonnenberg vermarkten. Und hinten dran steht dann dieses Kürzel WB. Das WB steht dann für den Wormberg, also für den warmen Berg. Mhm. Der Wormberg ist ein Teilbereich oder ist eine Lage, die oberhalb vom Dorf Richtung Weißenburg liegt. Hat so 15, 16 Hektar sind es ungefähr. Mhm. Das Interessante ist, dass ein Teil dieses Weinbergs in ein Seitental oder dieser Lage in ein Seitental fällt und der Weinberg hat eine Ausrichtung nach Nordwesten. Das Seitental, also ist das Tal, wo auch der Rädling ist. Der Rädling ist nur der Gegenhang, das heißt die Toplage ist die südöstliche Ausrichtung, hat also Morgensonne bis in den späten Nachmittag rein. Der Wormberg bekommt erst um die Mittagszeit Sonne und hat dann abends Sonne. Mhm. Der Weinberg ist relativ steil, hat auch über 30% Hangneigung. Das heißt, das fährt man auch nicht immer. Und mein Großvater, der hat dort noch Wingert gehabt, bis in die 60er Jahre. Und das wurde dann irgendwann mal liegen gelassen, weil das war nicht so tolle. Und in der Ebene waren es einfacher, Weinberge kalt zu machen. Ja, und da ist auch mal verfroren oder sowas. Und Und mein Vater hat immer gesagt, da haben wir noch Land drin in diesem Hang und das sollte man wieder kultivieren, weil das ist vom Boden her sensationell gut. Richtiger Kalkhang. Aber man hat es halt liegen gelassen, A, weil es so steil war, B, weil es ein Nordhang war. Ne? Mhm. Und das ist so ein kleines Mosaikchen, wo wir vielleicht dieser klimatischen Entwicklung etwas entgegenwirken können. Den Weinberg haben wir dann 2012 haben wir den gepflanzt wieder mit Weißburgunder.
Aber nicht in weiser Voraussicht, dass das Klima sich erwärmt? Oder
doch, das war doch schon ein Grund dort damals. Ne? Okay. Mein Vater hat gesagt, wir haben danach was liegen lassen, weil man darf ja, die Rebfläche darf sich nicht vermehren. Gut, es gibt jetzt wieder neue Bestimmungen, es kommen wieder ein paar Hektar dazu jedes Jahr. Aber damals war es so, wenn du, das heißt das Pflanzrecht, was auf jedem Grundstück liegt, hat man dann übertragen von einem Grundstück aufs andere. Das heißt, man hat irgendwo auch was weggelassen, ne, an Rebfläche. Und das haben wir dann gemacht und haben das dann gepflanzt, wie gesagt 2012 mit Weißburgunder. Und das sind jetzt so die ersten Weine, die so entstehen. Das ist jetzt ein 19er. Die Weine bzw. die Reben in dieser Lage brauchen einfach ein Jahr, zwei länger, bis sie sich richtig verwurzelt haben, weil es ein sehr karger Boden ist, ein karger Kalkhang. Das heißt, es ist schon noch eine junge Anlage und die hat auch die ersten Jahre waren die Ergebnisse auch nicht so dolle, weil es einfach noch nichts richtig verwurzelt war. Je nach Witterung, wenn es trocken war, war das dann ein bisschen schwierig. Aber jetzt 2018, 2019 waren schon die ersten gute Ergebnisse. Also die Lage ist ja als erste Lage, also als Premier Cru klassifiziert im VDP Pfalz. Und der Wein wurde auch im Holzfass ausgebaut, also altes Fass und ja, hat dadurch ein bisschen Struktur mit. Und das Schöne ist halt einfach durch diese, mittlerweile kriegt man in dem Hang auch Reife hin, also Mostgewichte, kein Problem, aber man hat auch immer den Säurekick hin raus. Ne? Und das ist das, was den Wein halt trägt. Ich meine, Alkohol produziere, das ist kein Problem, das kriegt mittlerweile jeder hin, aber dass auch das Grundgerüst drumherum passt, das muss halt sein. Und deswegen wollte ich dir den Wein mal zeigen, weil ich finde, das ist so ein kleines Mosaikchen, wo wir dieser klimatischen Geschichte ein kleines Schnäppchen schlagen können.
Merkt man total, wie lebendig, wie lebhaft, ja. Wie lebhaft.
Und dann, das war in 19, gut, 19 war die Säure etwas höher wie 18.
Aber es war trotzdem warm, sehr
aber
warmes
es war
Jahr.
Trotzdem warm.
Ja, ne? Ja. Und dann hast du hinten raus diese schöne salzige Mineralität.
Da weiß auch auf Pelsisch gesagt, Fortsdrucke, ne? Da hat Gramm Restzucker. Ne? Also so muss das auch sein. Und in dieser Art gibt es halt jetzt auch ein 220 ganz tolle Sache. Also
ich hätte jetzt wahrscheinlich blind eher auf Chardonnay getippt als auf Weißburgunder, ja, weil der Chardonnay genau diese Strukturen, diesen Tickzug
aber das,
mehr hat.
Das sind Südpfälzer Weißburgunder. Ne? Mhm. Südpfälzer Weißburgunder haben immer eine dicke Säure dabei. Mhm. Das sind ja viel Südpfälzer Weißburgunder vorne, immer in der Verkostung. Und das ist einfach, weil wir zu der Reife einfach diesen saftigen Typ
raushaben.
Und der hat auch seit 13,5 Alkohol dabei. Das ist kein Leitwein, aber man schmeckt es am Gaumen nicht und es ist super eingebunden, weil halt die Säure dazu steht.
Ne? Ja, das ist gut, wenn man so Ausweichmöglichkeiten. Ja,
man könnte es ja nicht weiter treiben. Das ist jetzt zwar jetzt eine Möglichkeit hier.
Gibt es andere, außer dem Klimawandel, Herausforderungen, wo du sagst, Mensch, da müssen wir uns in den nächsten Jahren drum kümmern oder ist genau das Thema?
Das wird sicherlich ein großes Thema sein, das größte mit Sicherheit. Im Moment für uns hier, ich will nicht sagen, dass es uns ein bisschen in die Hände spielt, aber ich kann mich auch an Jahrgänge Ende 80er Jahre noch erinnern. Mhm. Das wird nicht jedes Jahr reif. Ne? Mhm. Also von daher, oder nicht so in dem Maße. Klar, es sind zwei Dinge. Wir wissen heute mehr um die Pflege der Weinberge wie damals. Mhm. Aber klimatisch spielt es schon die Hände. Noch. Man muss aber auch sagen, das Jahr 2003 hat uns unheimlich viel gelernt in diesem Bereich. Mhm. In so ein Jahrgang wie 2018 oder 2020, das wäre total in die Hose gegangen, wenn wir nicht 2003 gehabt hätten. Ja. Um das Bewusstsein, dass man früher ernten müsse, dass wir uns aufstellen. Mhm. Ja, 2003, da ist ja jeder nochmal in Urlaub gefahren. Wie er heimgekommen ist, waren die Traube, Traube 100 Grad gehabt. Ja. Ne? Ja. Also das war ja, und von daher sind wir heute viel sensibler. Klar, da ist auch die Beratung spielt auch eine große Rolle, die da über Parameter sagt, Mensch, passen auf, wenn ihr Sektgrundweine lesen wollt, dann ist das jetzt halt mittlerweile im August, das ist jetzt halt immer so. Ne? Oder zumindest war es im vergangenen Jahr so. Ich glaube, dieses Jahr sind wir ja ein bisschen später, also es wird vielleicht nicht so früh Herbst geben, wenn man das Wetter im Moment so sieht. Das wird sicherlich Herausforderung sein, aber ich glaube, allgemein steht die Landwirtschaft natürlich sehr im Fokus der Wahrnehmung im Moment. Ne? Das wird die nächste große Herausforderung sein. Wie stellen wir uns allgemein auf, um Lebensmittel zu produzieren? Ich glaube, das wird fast noch größer werden. Oder das kommt in näherer Zukunft, weil es kann ja eigentlich so nicht weitergehen. Das weiß eigentlich jeder. Man kommt immer wieder darauf zurück, jeder muss für sein Budget, was er hat, mehr für den Lebensmittelbereich ausgeben in Zukunft. Wenn wir das nicht wollen, das ist eine gesellschaftliche Frage, dann wird weiterhin so produziert werden. Es kann nicht jeder, verstehe ich auch, das kann nicht jeder, aber ich habe letztlich bei, wenn man nach Weißeburg geht, ins Elsass, dann gibt es ein Huhn, das ist halt dann mal ein Presshuhn und das kostet 20 Euro.
Ja,
wenn man sowas gegessen hat, dann weiß man, warum das 20 Euro kosten muss. Und du brauchst auch nur eins für vier Personen und keine zwei. Und ja, ist es viel Geld, aber man muss sich doch mal überlegen, was man selber will oder wie es produziert wird. Und das ist, wie gesagt, ein gesellschaftliches Problem oder eine gesellschaftliche Frage.
Du hast recht, wir müssen uns insgesamt überlegen, wohin der Kurs gehen soll, wie wir leben und wie wir essen wollen.
Ja.
Und natürlich ist es klar, es spielt nicht das Essen in der subjektiven Wahrnehmung für jeden die gleiche Rolle. Genuss schon gar nicht, aber dich darf ich das fragen, welche Rolle spielt für dich und deine Familie Genuss?
Für uns ist es im Moment ganz schwer, dass kein Restaurant auf hat. Natürlich ist das ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch zwangsläufig so. Ne? Du magst, dich interessiert guter Wein, dann gehört das Essen natürlich, das gehört ja alles irgendwo zusammen. Ne? Dann leben wir hier an der Grenze, ist das halt ein Wahnsinn. Ne? Also was wir hier vor Ort finden können. Aber Genuss spielt natürlich eine große Rolle und wir kochen sehr viel gerne. Selbst, ne? Sabine, also meine Frau, die kann wirklich saugut kochen, so auf Deutsch, auf Felsisch eher, was aber jetzt eine neue Entwicklung ist, der Marius und die Vera, die sind vegan, die ernähren sich vegan, das ist unsere Tochter vegetarisch, so gibt es neue Einblicke in die Küche, ganz klar, also das ist eine neue Herangehensweise, so bist sie mir nicht aufgewachsen, ganz klar, aber das ist sehr spannend, ne? Das schmeckt mal nicht alles, das sage ich auch ganz offen.
Ja, ja.
Aber es gibt auch viele, viele gute Ansätze in diesem Bereich.
Was, Gerd, was wünschst du dir für die Zukunft?
Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal im Moment, aber ich hoffe, dass wir gesund bleiben im Moment, weil es ist nahe immer. Es ist wirklich nahe, was man im Moment erlebt. Das ist eine Entwicklung, die hätten wir uns ja nicht gedacht. Ne? Wir haben ja in den Tag reingelebt, wenn man so will. Ne? Das ist vielleicht ein Aspekt. Ich wünsche mir, dass wir gesund bleiben, wenn wir fit bleiben hier, dass wir es noch ein paar Jahre begleiten können hier. Ach, den Übergang, mein Vater ist leider etwas früh verstorben. Das hätte unheimlich Spaß gemacht, mit dem Enkel das noch mitzukriechen. Das wäre schon eine riesige Geschichte gewesen. Das hat er nicht mehr. Mein Vater ist jetzt vor 5 Jahren verstorben. Diese Entwicklung hat er leider nicht mehr mitbekommen, als der Marius so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Ne? Und wenn ich das dann sehe, wie ihm das dann damals schon als junger Bub, also als mein Sohn so klein war, viel Freude bereitet hat, wenn er jetzt den nächsten Schritt noch miterlebt hätte können, dann wäre das natürlich schon noch toll gewesen. Ich glaube, betrieblich für uns spielt das eine große Rolle hier als Familienbetrieb, natürlich, das muss funktionieren, aber wir wir verstehen uns. Das ist, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ja schon viel erlebt und kriege das ja auch bei Kollegen als manchmal mit. Und wenn es intern nicht stimmt, dann stimmt es auch nach außen hin nicht und dann funktioniert es nicht. Und dann kannst du 12 Stunden schaffen am Tag. Dir fehlt die emotionale Kraft dann und du kommst nicht weiter und bist mit den Gedanken nicht dabei. Und dann kommst du auch nicht vorwärts.
Also das ist schön zu erleben. Das habe ich gerade eben, ich habe auch deine Frau kennengelernt. Man merkt das so auf den ersten Blick, dass da das Klima untereinander sehr, sehr gut.
Wichtig für die Privatkunde hier. Und das sind Leute, die kommen nur, wenn sie da ist, wenn die anrufen. Wir wollen heute Mittag kommen, ist ihre Frau da. Ne? Wenn die Freunde sagen, die sag ich, tut mir leid, die ist jetzt heute Mittag nicht da, dann kommen wir morgen oder so. Ne? Also das ist schon so. Und wenn wir die Briefe, die wir unsere Privatkunde verschicken, die macht sie selbst. Und das ist eine Art, die muss nicht jeder mögen. Ne? Das ist sehr persönlich, sehr familiär gehalten. Aber ich glaube, das ist doch unser großes Glück, unser großes, ja genau, Pfund, wo wir wuchern mit können. Weil Wein machen, klar. Das, glaube ich, machen wir gut, das machen wir sehr gut, aber das machen 100 andere auch so, ne? Irgendwo. Es muss ja irgendwo was sein, was das einzelne Weingut ausmacht. Ne? Und da gehört das, glaube ich, halt auch sehr, sehr stark dazu, dass man die Kunden mitnimmt hier.
Also ich glaube, da seid ihr auf einem guten Weg, weil ich denke, das wird für immer mehr Menschen auch tatsächlich wichtig, dass es Menschen gibt, die Persönlichkeit wagen, die greifbar sind, die nahbar sind, wo man den Unterschied zu etwas anderem erkennen kann, was ist da das Persönliche? Ja. Weil das Unpersönliche in dieser Welt hat ja Überhand genommen. Und deshalb gibt es durchaus eine Sehnsucht nach so
die etwas. Die Menschen wollen ein Gesicht haben, einen Ansprechpartner. Und das ist sicherlich ein Plus von uns jetzt gewesen in diesen Zeiten.
Ja. In diesem Sinne. Gerd, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Wir haben eine Weile miteinander gesprochen.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Wir haben einen leckeren Wein probiert.
Jawohl.
Alles Gute. Und
gerne.
Vor allen Dingen, es steht ja eine Betriebs-, nicht Übergabe an, aber eine Integration eines jungen Mannes.
Es ist noch ein bisschen Zeit, aber das geht jetzt so peu à peu und das wird uns gelingen,
denke ich. Viel Glück dabei.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Gerd Bernhard, dem Grenzgänger aus Schweigen in der Südpfalz, der sich gerade so unendlich darüber freut, dass sein Sohn Feuer für Wein und den Winzerberuf gefangen hat. Ich sage vielen Dank, lieber Gerd, danke für deine Gastfreundschaft, das Tasting und danke auch für das schöne Gespräch. Damit hast du diese Podcast-Episode ja im Grunde erst möglich gemacht. Mit dieser Episode endet vorerst der wöchentliche Rhythmus von Genuss im Bus. Das Buchprojekt wird in den nächsten Wochen sehr viel Zeit beanspruchen, Zeit, die mir dann unter anderem für den Podcast fehlen wird. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass ich spätestens mit der Abgabe des Manuskripts zum Jahresende zum alten Rhythmus zurückkehren werde. Der neue Rhythmus gilt dann demnächst auch für die Online-Tastings. Das nächste am 21. Mai mit den Brüdern Hannemann vom Weingut Heiligenblut in Rheinhessen. Also, schalte wieder ein, wenn in genau 2 Wochen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und dann mit Christian Hirsch, ein ungemein dynamischer Jungwinzer, aus der Nähe von Heilbronn am Mikrofon Platz nimmt und uns erklärt, warum Hirsch wild ist. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.